Der langjährige Chef des Daimler-Benz-Konzerns, Edzard Reuter, ist gestorben. Als er vor 2 Jahren in 1:1 der Talk zu Gast war, hatte er sein letztes Buch geschrieben, Der Preis der Freiheit. Und Moderator Gregor Hoppe sah sich einem unglaublich wachen und sich politisch klar äußernden 94-Jährigen gegenüber, der sich Sorgen machte um die Zukunft seines Landes und um Europa. So wie auch in seinem Buch.
Der Untertitel ist eigentlich ein Weckruf. Europa muss sich was Neues einfallen lassen, muss handeln. Das ist der Kern dieses Untertitels. Mir ist er schon etwas zu viel, aber ich habe durchaus verstanden, dass der Verleger Wert darauf legt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Gregor Hoppe im Gespräch mit
Edzard Reuter kennt den Preis der Freiheit.
Der Preis der Freiheit, was Europa jetzt tun muss, ein Weckruf. Das ist Ihr jüngstes Buch, Herr Reuter. Aus welchem Anlass, aus welcher Motivlage heraus haben Sie das geschrieben?
Dafür gibt es eigentlich gar keinen konkreten Anlass. Sie haben ja in der Vorstellung eben schon gesagt, ich bin ein uralter Mann.
Und uralt habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt
ältere. Naja, trotzdem, aber
und weit gereist.
Ich habe vor vielen Jahren ja meine Erinnerungen mal zu Papier gebracht. Und es hat sich seitdem, das war in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre, als beim Jahrtausendwechsel etwa, und seitdem hat sich so viel in dieser Welt geändert, was mich bewegt, was mich auch umtreibt. Und ich hatte so das Gefühl, ich könnte noch mal zu Papier bringen, was mein Fazit aus dieser Entwicklung ist, die sich jetzt in unserem neuen Jahrhundert, im 23. Jahrhundert, hätte ich beinahe gesagt, ergeben hat.
Ja.
Und das ist der Grund des Schreibens. Das ist eine Erleichterung für mich selber.
Mir fällt ein, wenn Sie sagen, die Welt hat sich praktisch neu formiert. Ihre Schilderung des Tags am sogenannten 11. September, wo dann jeder immer weiß, welcher 11. September gemeint ist. Sie beschreiben das ganz wunderbar. Man hatte so das Gefühl, jetzt geht die Welt ein bisschen unter. Es passiert etwas, womit überhaupt niemand je gerechnet hat. War das bei Ihnen so?
Oh ja, das war so. Ich schilder das ja mit ein paar Sätzen auch in dem Buch. Wir sind in Berlin von einer ganz harmlosen Besprechung zurückgekommen und plötzlich im Autoradio diese Nachricht, unter der man sich gar nichts vorstellen konnte, bis man abends dann im Fernsehen die Bilder gesehen hat. Ein unvorstellbares Erlebnis, das tatsächlich bedeutete, dass eine Welt zusammenzubrechen schien. Und dieser Eindruck, dieser generelle Eindruck, der hat sich natürlich inzwischen fortgesetzt in ganz anderen Erscheinungsformen. Manchmal kann man sagen, in viel gefährlicheren sogar.
Was würden Sie da ansetzen? Was sind die viel gefährlicheren?
Die viel gefährlicheren sind, dass sich die Menschen nicht mehr auf der Basis von Menschenrechten, von Allgemeinheit, von Redefreiheit, von juristischer Sicherheit bewegen, sondern dass jeder anfängt, ich hätte beinahe gesagt, jedes Land, jede Nation anfängt, nur noch an ihre eigenen Vorteile zu denken und nicht mehr daran, dass mit ihrem Handeln, ihren Tätigkeit die ganze Welt in Gefahr geraten kann.
Ja, Sie haben ja gesagt, Werte gehen verloren. Sind das nicht vielmehr bei einzelnen Politikern die Leitlinien, wenn wir jetzt an Putin denken, wenn wir aber auch an Trump denken und an vielleicht europäische Politiker, deren Wertvorstellungen mit den gemeinsamen Wertvorstellungen der EU überhaupt nicht mehr zu tun zu haben scheinen?
Ja, das ist ja genau der Kern, was ich in dem Buch versucht habe zu sagen. Wir Europäer haben den wirklich, wir sagen das zwar in schönen Reden, aber wir haben den wirklich inneren Impetus, den Drang verloren, dieses Europa zu vereinen, zu einer einheitlich zu machen, zu einer Interessengleichheit der beteiligten Länder zu kommen. Denn das brauchen wir, wenn wir in dieser Welt mit anderen Gegnern überleben wollen, die viel stärker sind als die einzelnen Mitgliedsländer der Europäischen Union.
Also China, USA wirtschaftlich, dann auch natürlich Russland jetzt in dieser Krise, was heißt in dieser Krise, also mit dem Krieg gegen die Ukraine. Aber wenn man jetzt Europa heranzieht, die Eurozone, ist es nicht schwierig, in andere Länder hinein regieren zu wollen? Ja. Ich denke da jetzt an zwei Momente. Also früher, als man sagte, auf deutscher Seite sagte, Italien schafft das nie mit dem Euro.
Ja, ja.
Ja, das kam nicht gut an. Dann kam die zweite Aussage, Griechenland, die machen viel zu viele Schulden, was sollen wir da machen? Aber tatsächlich, ich finde in beiden, soweit ich das beurteilen kann, in beiden Ländern ist das Steuersystem einigermaßen sonderbar. Also in Italien weiß ich es etwas genauer. Das kann eigentlich nicht funktionieren, weil jeder, der sich selbst veranlagen kann, der gibt einen Fantasieverdienst an pro Jahr.
Ja.
Wie soll man da einschreiten?
Also schauen Sie, ich bin doch kein Kind von Traurigkeit. Ich habe lange genug in der Praxis der Wirtschaft gelebt, um zu wissen, dass man Ziele, die man sich setzt, nicht von einem Tag zum anderen erreichen kann. Was Europa angeht, ist das eine Herkulesaufgabe. Wir sind doch schon gewaltige Schritte vorangekommen mit der Europäischen Vereinigung. Wir haben nach Brüssel Möglichkeiten, Rechte übertragen. Wir haben sogar jetzt einen Finanzfonds für Brüssel schon geschaffen. Das heißt, es geht, aber das geht nicht von einem Tag zum anderen. Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten und dabei überhaupt nicht vergessen, dass jedes Land seine Eigenheiten hat, seine Bürger hat. Ja. Denken Sie doch mal an unser eigenes Land, an Deutschland. Wir sind ein großes, 80 Millionen breites Land mit lauter unterschiedlichen Eigenheiten, ob das in Brandenburg ist oder in Baden-Baden ist. Das sind unterschiedliche Menschen. Das geht, das kann man untereinander. Nur man muss es natürlich mit großem Fingergespitzen, aber auch mit Energie und Entschlossenheit voranbringen.
Ja, also ich habe mit Erstaunen in Ihrem Buch gelesen, dass Sie sich für Eurobonds ausgesprochen haben bzw. hätten.
Oh Gottes Willen, ein Verbrechen, nicht?
Nein, kein Verbrechen, aber Peer Steinbrück, den ich dazu mal zufällig sprechen konnte, der hat gesagt, naja, kann eigentlich nur einer was dagegen haben, aber der eine sind eben wir, Deutschland.
Ja.
Und sind Sie der Meinung, man soll auch Schulden gemeinsam tragen, eventuell, wenn Kredite abstürzen bei Anleihen?
Das muss man sogar. Mhm. Das muss man sogar, denn sonst ist man nicht handlungsfähig als Einheit von verschiedenen Ländern.
Ja.
Es muss also irgendwo einen Topf geben und möglicherweise sogar auch eigene Einnahmen, autarke Einnahmen der Europäischen Union geben, über die sie verfügen können, mit einem Finanzminister, der das mitentscheiden kann. Mhm. Wir haben erste Schritte schon in dieser Richtung, ich wiederhole mich, aber es ist noch lange nicht genug, um uns zu behaupten in einer Welt, in der beispielsweise Herr Xi Jinping, ein Alleinherrscher, über 1,7 Milliarden Menschen in China ist, mit einer gewaltigen Kraft, die dahinter steht, militärisch und wirtschaftlich. Das sind alles Dinge, da hinken wir hinter. Wir bilden uns immer noch ein, wir sind die Tollen, die Deutschen, fabelhaft, eins der größten Wirtschaftsländer in der Welt. Aber wir können niemals alleine gegen solche Mächte uns behaupten. Das wird nicht gelingen.
Ja,
das
da
ist
haben
eine
Sie
Überlebensfrage
recht,
für uns selbst.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Gregor Hoppe trifft
Edzard Reuter, sorgt sich um seine Türkei.
Ja, Herr Reuter, was vielleicht nicht jeder weiß, Sie haben einen gut Teil Ihrer Kindheit, Ihrer Jugend in der Türkei verbracht, weil die politische Haltung Ihrer Eltern Sie zwang, als die Nazis an die Macht kamen oder sie übertragen bekamen im Deutschen Reich, zwangen sie damit, ihre Familie ins Exil zu gehen. Und sie wählte die Türkei. Wie kam es denn eigentlich zum Exilland Türkei?
Das ist eine lange Geschichte. Mein Vater war als Oberbürgermeister von Magdeburg abgesetzt worden durch die Nazis, ins KZ, in eins der ersten KZ geworfen und dann durch Intervention englischer Freunde freigelassen worden und musste Deutschland verlassen, auswandern, hat in London versucht, dort einen Job zu bekommen. Job würde man heute sagen, dort ja. Damals hieß es Aufgabe zu bekommen, um seine Familie, nämlich seine Frau und seinen kleinen Sohn zu ernähren, die noch in Deutschland waren. Und das ist nicht gelungen, weil niemand ihn in London so richtig geglaubt hat, was er aus Deutschland berichtete. Es gab einen großen Kreis von politisch verantwortlichen Menschen in Großbritannien, in London damals, die meinten, ach, es ist ganz gut, dass dieser Adolf Hitler mal endlich Ruhe geschaffen hat in Deutschland. Deutschland, das zerstritten war in der Weimarer Zeit mit kommunistischen Straßenschlachten und so weiter und so fort. Und er hat dann das Glück gehabt, dass einer seiner früheren Parteigenossen, Reichstagsabgeordneter, schon in der Türkei eine Aufgabe gefunden hatte und ihn empfohlen hatte in der Türkei. Und so wurde er nach Ankara berufen durch die türkische Regierung, die damals dabei war unter der Regie von Kemal Atatürk, dem großen Reformator der Türkei die Türkei zu reformieren, auf moderne Basis zu bringen. Und dafür sollten deutsche Emigranten an den Universitäten helfen, aber auch in der Verwaltung, so mein Vater, der nach Ankara ins Wirtschaftsministerium berufen wurde. Das war der Grund, weswegen wir dieses Glück gehabt haben, diese schreckliche Kriegszeit nachher bis zu unserer Rückkehr 1946 in der Türkei zu verbringen. Ich durfte mit als 7-jähriger Junge in die Türkei, bin dort aufgewachsen letzten Endes und deswegen sage ich heute ohne jeden Vorbehalt, weder innerlich noch sonst Vorbehalt, die Türkei ist damit meine zweite Heimat geworden.
Ja, wo Sie sich wohlgefühlt haben, wo Sie vielleicht heute noch Freunde haben?
Ich bin jetzt leider so alt, dass ich kaum noch Freunde habe, außer meiner ersten sehr naiven Freundin in der Türkei, die ich gehabt habe, die ich sehr geliebt habe, die lebt noch in Ankara, aber sonst habe ich meine alten Freunde alle verloren in der Zwischenzeit. Aber mein Herz hängt trotzdem an diesem Land, an seinen Menschen, die ich wirklich von der Basis auf kennengelernt habe. Ich habe damals besser Türkisch als Deutsch gesprochen, sage ich manchmal etwas ironisch. Also es ist mein Land gewesen.
Und wenn Ihr Vater sozusagen mittelbar in der Regierung oder für die Regierung Atatürks gearbeitet hat, ja, wie beurteilen Sie diese ganze, also Atatürk steht ja vor allem für die laizistische Türkei.
Oh ja.
Und wie beurteilen Sie jetzt diese Jahrzehnte, wo mit Tayyip Erdogan ja jemand regiert, der aus der islamischen Seite kommt und auch immer stärker das Religiöse betont?
Also ich würde mal persönlich sehr vorsichtig sein, wenn behauptet wird, dass der Herr Erdogan ein in der Wolle gefärbter, voll überzeugter islamgläubiger Mensch sei. Ich glaube, er würde je nach seinen Machtansprüchen ohne weiteres auch seinen Glauben sofort wechseln, wenn er damit seine Macht verstetigen oder verstärken könnte. Aber lassen wir das mal beiseite, das ist eine Spekulation. Nein, mir blutet das Herz, dass in dieser Zeit, in der Herr Erdogan regiert, tatsächlich das Land seine fortschrittlichen Grundtenor völlig verlassen hat, fortschrittlich in dem Sinne, dass Offenheit für alle Glaubensrichtungen, aber für alle politischen Richtungen da ist, dass Menschenrechte herrschen, absolut, und dass die Meinungsfreiheit gesichert ist. Alles das, was unsere westlichen, sogenannten westlichen Werte kennzeichnet, dass der Atatürk versucht hat, einzuführen in seinem Land, dieses Land natürlich mit einer ganz anderen Tradition, mit einer, wenn Sie wollen, eine Weltmacht gewesen ist, das Osmanische Reich unter der Herrschaft der Türkei. Das ist natürlich irgendwo tief drin, steckt das in dem Land und seinen Menschen noch irgendwo drin. Aber es hat sich auf den Weg gemacht unter Atatürk, ein Land wie wir. Und nicht zuletzt haben wir deswegen darauf gehofft, dass die Türkei auch Mitglied der Europäischen Union werden kann, was alles durch Erdogan wieder kaputt gemacht worden ist.
Ja, hätte die EU, hätte Brüssel oder hätten die führenden Nationen der EU früher die Türkei eindeutig an den Beitrittsprozess heranführen müssen?
Das liegt, denke ich, weniger an der EU als an der Türkei selber, die nicht intensiv genug gelernt hat, dass eine neue Zeit eingebrochen ist, eine Zeit, in der man alte, hergebrachte Traditionen der Überzeugung, dass man eine riesengroße Nation sei aus eigenem Stand, dass sie das aufgeben müssen zugunsten des Gemeinschaftlichen in der Union. Das steckte noch tief in der türkischen Politik drin, nicht so sehr in den türkischen Menschen. Aber letzten Endes ist es ein schrecklicher Weg, den die Türkei ohnehin ohne die EU auch oder einen Einfluss der EU eingegangen ist und eingeschlagen hat. Wenn ich mir vorstellen würde, dass die Türkei heute Mitglied unserer Europäischen Union wäre, dann stehen mir die Haare zu Berge.
Ja, das ist richtig,
wenn ich mir vorstelle, dass anstelle von Herrn Orban oder neben Herrn Orban in Ungarn dann auch noch in einem so großen und wichtigen und starken Land wie der Türkei ein anderer unerträglicher Politiker an der Spitze steht.
Am Sonntag ist mit 96 Jahren der langjährige Daimler-Chef Edzard Reuter gestorben. Vor 2 Jahren war er letztmalig zu Gast in 1:1 der Talk hier auf Bayern 2. Sie hören die Wiederholung dieses Gesprächs. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten emigrierte die Familie Reuter mit dem 5-jährigen Sohn in die Türkei und lebte bis 1946 im Exil in Ankara. Dort wuchs Edzard Reuter auf und verlebte, wie er im letzten Kapitel erzählt hat, eine unbeschwerte Kindheit. Doch dann ging es zurück in das kriegszerstörte Deutschland.
Das war in mancher Hinsicht ein Schock. Ich hatte vorhin ja schon erwähnt, wir haben in der Türkei nichts vom Krieg mitgekriegt eigentlich. Es war ein friedliches Land. Und wir sind dann auf der Rückreise wieder nach Deutschland zurück. Mussten wir 14 Tage lang in Paris eine Zwischenpause einlegen, weil was mit den Einreisepapieren nicht funktionierte und so. Mhm. Jedenfalls kamen wir dann eines Morgens in Hannover am Hauptbahnhof an. Meine beiden Eltern, meine Mutter, mein Vater und ich, jeder mit einem Koffer in der Hand, stiegen aus dem Zug aus und wollten runtergehen in den Gang, der die Bahnsteige miteinander verband.
Ja.
Und dort habe ich den Schock meines Lebens erlebt. Ich sage immer wieder, es war für mich die Hölle. Dort lagen nämlich aufgereiht auf der Erde, Seite an Seite, Hunderte von Menschen, verhungert aussehend, in Lumpen gekleidet, an den Füßen oft genug keine richtigen Schuhe.
Ja.
Es waren die Flüchtlinge, die aus dem Osten nach Deutschland, nach dem jetzigen Deutschland hereingekommen waren und hier leibliches Unterkommen und Wohnung suchten.
Mhm.
Das setzte sich dann vor der Tür fort, als wir plötzlich eine völlig zerstörte Stadt erlebten, Hannover.
Ja, also vor der Bahnhofstür.
Das war also der wirkliche Schock des Erlebens.
Ja.
Und später, etwas später, es ist nicht so lange später, als wir dann nach Berlin umziehen konnten und ich noch einige Monate in eine Schule, einen Nachhilfekurs, könnte man sagen, machen müsste. Es war kein Nachhilfekurs, ein Zwang zum Abitur. Habe ich dann meine Altersgenossen in der Schule erlebt. Junge Männer, fast alles junge Männer.
Ja.
Viele von ihnen schon verletzt, mit manchem ohne Arm, manche
also Bein
amputiert. Mhm. Und die aus dem Krieg zurückgekommen waren, die völlig anders dachten als ich. Ich war begeistert, in Deutschland dabei sein zu können, wenn dieses Deutschland wieder aufgebaut wird. Die hatten nur eins im Sinn, und das war sehr verständlich, endlich Ruhe zu haben, lernen zu können und leben zu können.
Ja.
Das war eine Erkenntnis, die ich auch erst innerlich aufnehmen musste.
Ja.
Also es war für mich die Rückkehr nach Deutschland ein Lernprozess,
das war
den
also,
ich nicht missen möchte. Für
das war 46, als Ihre
das
Familie...
Das war Ende 46.
Genau. Ja. Ich bin ja Sohn zweier schlesischer Flüchtlinge und wollte Sie fragen, weil Sie auch ein bisschen da die Konflikte beschreiben in Ihrem Buch, die es damals gab mit den Menschen, die also vor der Roten Armee fliehend aus dem Sudetenland und aus Ostpreußen und eben aus Schlesien in den Westen kamen. Würden Sie insgesamt nicht sagen, dass das eine gelungene Integrationsleistung war? Weil Das Land war ja wirklich vollkommen zerstört und die Menschen dachten natürlich in erster Linie oder mit dem ersten Gedanken, Mensch, die nehmen uns jetzt was weg und gehören eigentlich gar nicht hierher. Ich habe ein bisschen vielleicht noch erlebt in meiner Kindheit, dass man nicht überall als Flüchtlingskind so gern gesehen war, aber wirklich nur ein bisschen. Trotzdem eigentlich ein Wunder, dass das so gut geklappt hat noch.
Ich wäre da etwas vorsichtig mit einer so positiven Wertung. Denn es war in der Tat in der täglichen Realität so, dass nur geschimpft wurde über diese Flüchtlinge. Denn sie nahmen einem Wohnung weg. Sie wurden da einquartiert in Wohnungen. Sie nahmen einem Wohnung weg. Sie nahmen einem Arbeit weg möglicherweise. Und sie nahmen einem vor allem, so bildete man sich das ein, es gab ja damals noch Lebensmittelkarten und alles, sie nahmen einem Essen weg. Und alle diese Dinge, so war das, die waren eigentlich zu Anfang die Faulpelze, die uns zur Last fallen. Das war der Anfang. Dann, als die Wirtschaftsentwicklung so positiv lief insgesamt, als es bergauf ging für alle, als man sah, dass Häuser wieder entstanden, Straßen gebaut wurden, vor allem, dass es Jobs wieder gab, dann wurden sie integriert und langsam aufgenommen. Aber es war ein längerer Prozess und Sie sagen völlig zu Recht, die Kinder von diesen Flüchtlingen waren keineswegs in allen Schulen willkommen.
Ja.
Mit anderen Worten, diese Erfahrung, die wir damals in Deutschland gemacht hatten, könnte sehr, sehr heilsam sein, wenn sie jetzt weiter übertragen würde auf die jetzige Generation, die weiter lernen muss, dass zu uns aus fremden Ländern viele Menschen gekommen sind mit Familien, die zu uns gehören wollen und zu uns gehören sollten.
Das ist ein weises Wort, wie ich finde. Sie denken ja sehr politisch. Warum sind Sie eigentlich nie in die Politik gegangen? Es gab doch sicher Angebote, oder, Herr Reuter?
Ja. So das eine oder andere Mal hat es das schon gegeben. Mhm. Aber schauen Sie, ich habe in meinen jungen Jahren nach der Rückkehr nach Deutschland, war ich nicht so sehr an irgendwelchen politischen Aufgaben interessiert, sondern ich wollte im täglichen Tun etwas gestalten können.
Ja.
Und das hat mich dazu bewegt, eine Aufgabe in der Wirtschaft zu suchen. Das war gar nicht so einfach zu Anfang, aber es ist dann gelungen. Und da habe ich dann die Erfahrung gemacht, das macht eine ungeheure Befriedigung, innere Befriedigung, wirtschaftlich Verantwortung zu tragen und sie ausüben zu können. Aber später, als dann wirklich politische Vorschläge oder Angebote mal in Anführungsstrichen kamen, war ich so mittendrin in der eigenen Verantwortung, dass es unmöglich gewesen wäre, diese Verantwortung gegenüber dem Unternehmen, in dem ich tätig war, aufzugeben mittendrin.
Ja. Sie haben sich ja anfänglich, glaube ich mal, vergeblich beworben bei Daimler-Benz, was ja erstaunlich ist für den späteren Chef des Konzerns. Wie kam das?
Ja, das war also mein Traum war. Ich sagte ja, in der Wirtschaft tätig, mein Traum hieß Daimler-Benz in Stuttgart und so bin ich tatsächlich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Und mein Gesprächspartner war der damalige Personalchef Hans-Martin Schleyer. Ich weiß nicht, vielen von Ihnen wird der Name noch bekannt sein.
Aber ja.
Dass er später so grausig von RAF-Leuten umgebracht worden ist. Nein, Hans-Martin Schleyer war ein aufgeschlossener Mann, mit dem wir ein langes Gespräch geführt haben in Stuttgart. Und das endete damit, dass er sagte, okay, Herr Reuter, Sie kommen zu uns, Sie können wieder nach Berlin fahren. Meine damalige erste Frau habe ich unterrichtet, habe gesagt, wir ziehen mit 10 demnächst nach Stuttgart um. Und 6 Wochen später war ich auf Berlinisch gesagt total baff, als ein Brief kam, sehr geehrter Herr Reuter, zu unserem großen Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir leider zurzeit keine vakante Stelle haben und so weiter.
Ja,
viele Jahre später hat mir derselbe Hans-Martin Schleyer dann erklärt, worum es ging. Nämlich, das Haus Daimler-Benz stand damals vor der Situation, dass an der Börse, war börsennotiert, an der Börse Nachrichten vorlagen, dass das Haus Flick aus dem Ruhrgebiet stammenden Industriellen versuchen würden, Daimler aufzukaufen.
Ja, ist das.
Und daraufhin hat der damals aktive und verantwortliche Vorstand in Stuttgart, der für alle Neueinstellungen noch zuständig war, sich auch mit meiner Einstellung beschäftigt und ist zu dem Ergebnis gekommen, um Gottes Willen, dieser Flick, der uns möglicherweise morgen als Chef vor der Tür steht, der wird es nicht so gern haben, wenn da ein Sozi, ein Sozialdemokrat plötzlich engagiert wird. Und deswegen lassen wir mal aus Vorsichtsgründen die Finger davon.
Zu Gast bei Gregor Hoppe?
Edzard Reuter, ehemaliger Chef von Daimler-Benz.
Ja, und der ehemalige Chef von Daimler-Benz, Edzard Reuter, hat uns gerade erzählt, er wäre auf den ersten Versuch hin beinahe nicht genommen worden. Es ging erst später gut. Dabei haben Sie doch eigentlich ursprünglich, als Sie anfingen, in Deutschland zu studieren, ganz was anderes gemacht.
Wieso? Ganz was anderes?
Nein, ich meine, Sie haben Mathematik und
ja,
Physik
angefangen. Ja, ich weiß schon noch. Spielen Sie an. Das ist wirklich wahr. Das war mein Traum und der ist schon in der Türkei, in der Zeit, als ich dort Privatunterricht hatte, ist immer mein Traum gewesen, Mathematik und Physik, theoretische Physik, das sei es auch. Und so habe ich auch angefangen, in Berlin zu studieren und dann das fortgesetzt in Göttingen. Ja. Und in Göttingen passierte es aber eines Tages, dass eine Veranstaltung war in dem Studentenheim, in dem ich wohnte. So eine allgemeine politische Veranstaltung. Mhm. Und da trat ein jüngerer Jurist auf, der mit großer Begeisterung von der Politik erzählte, aber vor allem auch, was in der Juristerei man alles bewegen kann, was Rechtsprechung bedeutet und so weiter und so fort. Ich war sehr angetan von dem und habe nachher, als er fertig war, mit dem zusammengesessen. Und da hat er mich gefragt, was machst denn du? Ich habe gesagt, toll und so. Ja. Und ich will Nobelpreisträger in Mathematik werden natürlich am liebsten.
Ja.
Worauf der sagte, sag mal, bist du nicht mehr ganz gebacken? Das ist doch kein Brotberuf, Mathematik und Physik. Da kannst du nie richtig Geld verdienen. Mhm. Du, pass mal auf, ich sag dir eins, aus eigener Erfahrung weiß ich, Juristerei ist das viel bessere Studium. Da kann man was mit werden, da kann man umstehen und auch Geld verdienen. Und hat mir ein Buch über römisches Recht in die Hand gedrückt, was ich dann, als der weg war, gelesen habe und war dann sofort begeistert von dieser Idee, Recht, Gerechtigkeit in im Gesetzesbuch festgeschrieben, durch Richter ausgelegt. Das ist tatsächlich eine faszinierende Sache.
Ja.
Wissen Sie, wer dieser Gesprächspartner war?
Ich würde sagen,
das war Horst Ehmke. Horst Ehmke, der später Bundesjustizminister war und vor allem im Kabinett von Willy Brandt ab 1968 Kanzleramtsminister.
Und damit, mit dem großen Staatsexamen für Juristen, sind Sie dann in die Industrie gegangen.
Ja.
Und Sie kritisieren in diesem Buch ja auch, also ich sage nochmal den Titel, Der Preis der Freiheit, was Europa nun tun muss, ein Weckruf. Da kritisieren Sie eine unternehmerische Haltung, die in erster Linie den sogenannten Shareholder Value im Blick hat. Warum ist das nicht die unternehmerische Haltung, die Sie vertreten?
Das hängt mit einer Erfahrung zusammen, die ich selber am eigenen Leibe noch miterlebt habe. Nämlich so etwa in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kam plötzlich aus Amerika eine Lehre, eine betriebswirtschaftliche Lehre über den Ozean, über den Atlantik hier nach Europa und insbesondere nach Deutschland, die besagte, ein Unternehmen ist dazu da, Geld zu verdienen und zu nichts anderem. Das war etwas, was mir völlig fremd war. Ich hatte schon vorher auch in Vorträgen und öffentlichen Aufträgen immer wieder den Standpunkt vertreten, ein Unternehmen muss natürlich gesund sein, wirtschaftlich gesund sein, das heißt auch Geld verdienen, Erfolg haben, aber es muss gleichzeitig eine Verantwortung in doppelter Hinsicht ausüben. Einmal gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in dem Unternehmen tätig sind, auf deren Rücken kann man nicht einfach sagen, wir müssen Geld verdienen und wie es euch geht, ist uns völlig egal. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, ein Unternehmen steht mitten in einer Gesellschaft drin, für die es auch Verantwortung trägt, indem es Steuern bezahlen muss, aber indem es auch kulturelle Aufgaben hat als Unternehmen. Das heißt, ein Unternehmen darf nicht einfach für sich existieren und nur an sich denken, sondern muss auch das Umfeld beachten, die Wohnsituation, die Umfeldsituation in dem Land, in dem sie tätig sind und so weiter und so fort, trägt gesellschaftspolitische Verantwortung. Diese aus Amerika herüberkommende Lehre des Shareholder Value ist zudem rein kurzfristig. Sie zielt darauf ab, Unternehmenserfolg daran zu messen, ob er im letzten Quartal des Jahres genügend Geld verdient hat. Ja. Und nicht, wie das Unternehmen in 10 Jahren dastehen wird, eben für die Umwelt und für das Umfeld und für die Beschäftigten dort. Ja. Und das hat mich zutiefst innerlich bewegt und bewegt mich bis heute. Gott sei Dank, sage ich, sind die Protagonisten und Vertreter dieser These, Shareholder Value über alles, längst im absterbenden Gebiet. Inzwischen hat auch die Betriebswirtschaft umgeschaltet wieder und kehrt zurück zu der Wertung, die ich eben mit meinen primitiven Worten als meine eigene geschildert habe.
Haben Sie denn als Unternehmenschef bei Daimler-Benz auch Fehler gemacht, zum Beispiel hinsichtlich des China-Geschäfts? Oder war China damals noch gar kein Feld für Daimler-Benz?
Also selbstverständlich, als erster Teil Ihrer Frage, selbstverständlich habe ich Fehler gemacht und leider zu viel, und das weiß ich auch. Aber es ist fast unvermeidlich, dass man Fehler macht, wenn man in einer solchen Spitzenverantwortung steht. Ja. Dann schätzt man Dinge falsch ein, die sich nachher in der Entwicklung anders herausstellen. Und das kommt vielleicht jetzt ein bisschen zurück zum zweiten Teil Ihrer Frage. Ich habe noch Anfang der 90er Jahre, wenn mir irgendjemand erzählt hätte, China wird mal ein bedeutender Markt für Automobile unserer Herstellungsdimension, also Daimler mit Mercedes mit Anspruch auf hohe Qualität und so weiter. Wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich dem einen Vogel gezeigt, denn ich war natürlich in China gewesen schon, hatte mir das angesehen, um mal bildhaft zu sehen, wenn sie in Peking, in Beijing aus dem Hotel rauskamen auf die Straße, war die Straße schwarz mit Fahrradfahrern. Die waren alle im einheitlichen Mao-Look gekleidet und machten offensichtlich nichts anderes als das, was ihnen von oben herab befohlen war. Mhm. Es war unvorstellbar für mich, dass das mal ein freier Markt werden könnte. Mhm. Das ist noch nicht sehr lange her, dieser Fehler. Das heißt, ich wäre damals, wenn mir jemand gesagt hätte, jetzt investiert mal in China für die Zukunft, nicht für irgendein paar eine kleine Zahl von Kunden, sondern für die Zukunft im großen Umfang, hätte ich den für verrückt erklärt. Aber das ist ein klassischer Fall von Fehlern, die man machen kann, wenn man an die Zukunft in längerer Dimension denken muss. Die Zukunft ist auch unvorhersehbar, was sie im Augenblick angeht. Wer weiß genau, wie das mit dem Elektroantrieb weitergehen wird, mit der Quelle des Elektroantriebs, nämlich dem Strom, woher der kommt, was er sein wird, das kann niemand verhindern. Und niemand weiß auch letzten Endes, ganz übertrieben gesagt, was letzten Endes die Auswirkung der Digitalisierung auf unsere Unternehmen alles sein wird. Mit anderen Worten, wenn man darauf basierend Entscheidungen treffen muss als Unternehmer, dann wird man unweigerlich auch Fehler machen können.
Herr Reuter, Edzard Reuter, Sie sind Jahrgang 1928, immer noch karitativ auch tätig. Ihre Helga und Edzard Reuter Stiftung setzt sich für die Völkerverständigung ein. Wie genau arbeitet denn diese Stiftung?
Also ich muss jetzt sagen, Vorsicht, Vorsicht, das ist keine karitative Stiftung in dem Sinne, sondern unser Anliegen ist, soweit wie möglich, unsere Kräfte sind beschränkt, unsere Möglichkeiten sind beschränkt, aber immerhin beizutragen dazu, dass unsere Gesellschaft, in der wir hier in Deutschland leben, in Europa leben, eine integrierte Gesellschaft bleibt oder wird. Das heißt mit anderen Worten, dass wir alle miteinander lernen, dass wir, so unterschiedlich unser Herkommen ist, so unterschiedlich unsere Glaubensrichtungen sind, so unterschiedlich unsere politischen Entscheidungen sind, trotzdem gemeinsam gleichberechtigte, gleiche Teile einer Gemeinschaft sind, einer Gemeinschaft, die dem Zwecke der demokratischen Zukunft, der freien Zukunft der Menschen, der mit Menschenrechten gesicherten Gesellschaftsordnung ist. Darum wollen wir uns bemühen mit dieser Stiftung, und deswegen greifen wir bisher jedenfalls, so wie wir bisher gearbeitet haben, uns hier und da mal in regelmäßigen Abständen Menschen oder Institutionen heraus, die nach unserem Eindruck in Deutschland bei uns kräftig dazu beitragen, dass das gelingt, diese Integration. Und das ist bisher immer sehr erfreulich gewesen, weil wir sehr schöne Preisträger, sehr gute Preisträger gefunden haben. Und das wollen wir auch fortsetzen. Wir arbeiten im Augenblick daran, sicherzustellen, dass auch nach unserem beiden Ableben diese Stiftung weiter ihre Aufgaben wahrnimmt.
Schön. Sie haben auch einen Kuratoriumsvorsitz in der Carlo-Schmidt-Stiftung, also die nach Carlo Schmidt benannt ist, den Sie wahrscheinlich kannten. Wie haben Sie ihn erlebt?
Also da bin ich nicht Vorsitzender, sondern ganz einfaches Mitglied. Also? Carlo Schmidt war eine der faszinierenden Nachkriegserscheinungen gleich nach dem Kriege. Ein hochgebildeter, sehr französisch gebildeter Mann, Politiker, der auch der SPD gehörte und wesentliche Handschriften für die SPD geschrieben hat, geprägt hat die SPD.
Ja, Godesberg, oder?
Ein sehr geistreicher Mann, der sehr witzig war, sich selber aber auch auf den Arm genommen hat, nie so ganz ernst genommen hat, nicht so gewichtig daherkam, so jetzt komme ich, hört mal alle hier zu. Also er war schon eine prägende Persönlichkeit. Er war aber genau wegen dieser Eigenschaften, die ich gerade schildere, nicht der geborene Politiker in politischer, direkter politischer Tagesverantwortung. Ja. Das war er nicht. Er war ein geistig geprägter Mann.
Sie haben geschrieben, ein Nachwort zu diesem Buch, Der Preis der Freiheit, was Europa jetzt tun muss, ein Weckruf. Und zwar deswegen, weil da der Krieg, als Sie die Drucklegung hatten, der Krieg gegen die Ukraine noch nicht begonnen hatte. Ja. Würden Sie jetzt etwas anderes formulieren? Als es im Buch steht, meine ich.
Ich habe mir das schon oft genug überlegt, natürlich gerade auf dem Hintergrund dessen, was wir täglich an Nachrichten aus dieser Ukraine-Auseinandersetzung oder aus dem Reich des Herrn Putin bekommen. Aber ich muss sagen, nein, ich würde im Grunde genommen kein einziges Wort anders schreiben, weil es geht mir um ein Anliegen und nicht um eine Wertung im Augenblick laufender Dinge. Es geht mir um ein Anliegen, dass wir selber wach bleiben und sehen, dass wir nicht sagen können, uns geht's gut oder uns ist es bisher so gut gegangen, weiter so wie bisher und damit basta. Damit werden wir nicht zurechtkommen. Es geht nicht mit weiter so. Wir müssen in vieler Hinsicht aufpassen, dass wir die Kraft befinden, auch Opfer zu bringen, auch Verzicht zu haben für Ziele, die unverzichtbar sind.
Als da wären?
Die Vereinigung Europas, das ist für meine Begriffe die entscheidende Verpflichtung, vor der wir stehen.
Lieber Herr Reuter, Edzard Reuter, im Namen des ganzen Teams von 1:1, der Talk auf Bayern 2, meinen besten Dank für dieses Gespräch und dafür natürlich, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Alles Gute für Sie und Ihre Familie und Ihre Arbeit.
Und ich danke umgekehrt und wünsche Ihnen, Ihren Hörerinnen und Hörern, umgekehrt alles Gute und vor allem die Kraft, dass Sie für die Gemeinschaft tätig bleiben.
Danke herzlich.
Mit diesen freundlichen Wünschen ging vor 2 Jahren das Gespräch, das Gregor Hoppe mit Edzard Reuter geführt hat, zu Ende. Nun ist der Sozialdemokrat und langjährige Daimler-Chef im Alter von 96 Jahren verstorben.